Wir möchten noch einmal Lukas Kapitel 1 aufschlagen. Während ihr das macht und gleichzeitig mich anhören kannst, habe ich eine kurze Ansage über die Weihnachtszeit. Haben wir am Heiligabend einen Gottesdienst, und zwar um 16 Uhr. Es ist ein Samstagabend und es ist auch eine super Gelegenheit, Menschen einzuladen, die den Herrn nicht kennen, und vielleicht Freunde, Nachbarn, Familie. Es ist schon eine ganz gut besuchten Gottesdienst oftmals. Und wir haben auch dafür eine Einladung. Kannst du einige mitnehmen? Hat der Luisa schön für uns gestaltet, und kannst es mitnehmen und in der Hand drücken, und beten wir, dass viele kommen werden. Dazu werden wir auch Sonntag, dieses Jahr ist erste Weihnachten an einem Sonntag. Das ist ganz ungünstig für die Berufstätigen. Ne? Also es ist schon was, na, aber gut, das kann ich nicht ändern. Das kann ich nicht mit deinem Chef ändern. Aber wir werden am Gottesdienst, am Sonntag, 25.12., werden wir Gottesdienst anbieten. Ich weiß, es wird viele, die nicht kommen können, das ist selbstverständlich. Und wir werden aber einen kürzeren Gottesdienst halten, aber es Sonntag ist. Wie können wir unserem Herrn besser verherrlichen und auch so zusammenkommen und ihm anbeten? Und ich werde auf jeden Fall schauen, dass ein Gottesdienst kurzer sein wird, an dem Tag das auch zu berücksichtigen. War der verheerendste, schlimmste Krieg, den die Welt gesehen hatten, zu Ende gekommen. Was die Menschheit bräuchte, was die Nationen gebraucht haben, ist Hoffnung. Hoffnung, dass wir Frieden haben können. Und so wurde viel Hoffnung auf eine neue Organisation gesetzt, United Nations, dass sie gehofft haben, viele Kriege vermeiden würden. Vielleicht ist dadurch viele Kriege vermieden, aber Tatsache ist, in den letzten 60 Jahren sind auch weitere Kriege leider passiert, weil wir in einer sündhaften Welt sind. Aber Hoffnung ist etwas, das die Menschen brauchen, das die Menschen suchen. Wenn wir an Israel denken, in dieser Zeit der Schweigen, dieser 400 Jahre zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, war genauso wichtig die Hoffnung, dass Gottes Volk Hoffnung haben können. Gott hat Abraham vor 2000 Jahren eine Verheißung gegeben, dass durch ihn, durch seine Nachwuchs, durch seine Kinder, wurde die ganze Welt, alle Nationen gesegnet, dass durch ihn Könige kommen würden. Viele sind schon durch Israel gesegnet, aber alle Nationen nicht. Könige sind doch von Abraham gekommen, aber die Könige waren auch Enttäuschung. Sie haben auch verfehlt, haben auch nicht Gottes Maßstab erreicht, seine Vollkommenheit. Sogar der Solomon, die alle Weisheit hatten, so viel Weisheit hatten, hat auch große Fehler gemacht. Und jetzt war das Volk unter den Stapfen, unter dem Stiefel von Rom. Haben sie keine Freiheit. Und in dieser Stelle, in Lukas Kapitel 1, die erstes, was wir merken in Vers 5, ist, dass sie einen König hatten. Aber er war kein König von David, wollte den König David sein oder von seinem Königserbe, war aber nicht. Der Herodes war selbst ein gottloser Mensch. Aber er kommt fast zum Ende sein Königreich, seine Herrschaft. Er starb kurz danach, sagt Matthäus Evangelium. So sind wir so ungefähr vier vor Christus, wenn wir das sagen können, wie wir das Zeit rechnen. 4 vor Christus ist dieser Herodes noch an der Macht. Und wir beginnen diese Geschichte von Zacharias mit einer ganz traurigen Szene. Eine ganz traurige Szene. Hier gibt es dieses Ehepaar. Sie sind von einer priesterlichen Familie. Zacharias war von der Abteilung Abias. Es gab 24 Abteilungen unter den Priestern und er war in einer von denen. Deine Frau war auch von den Töchtern von Aaron. Sie war auch von einer priesterlichen Familie. Man denkt, schon hatten sie Gottes Segen. Schon, sie war Vollzeit, würden wir sagen, im Dienst für den Herrn. Aber nicht nur von ihrem Abstamm, sondern auch ihrem Lebenshandel, Lebensweise. Sagt Lukas, erklärt er uns, beschreibt er dieses Ehepaar als beide gerecht vor Gott. Wir sagen, jemand, der gerecht war in der Bibel, sprechen wir nicht von einem vollkommenen Mensch. Keiner ist vollkommen, alle sind Sünder. Aber sprechen wir von jemandem, der den Maßstab Gottes, was das Wort gerecht bedeutet, den Maßstab Gottes ernst genommen hat und versucht hat, Gott zu folgen. Sie waren feste, gläubige Menschen. Nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch in ihrem Handeln. Sie hatten einen lebendigen Glauben gehabt. Und deswegen sagt er, Vers 6, sie wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Sie waren schon aufrichtige Menschen. Kennst du solche Menschen? Du sagst, dieser Mensch lebt aufrichtig vor dem Herrn. Wir sprechen, wie gesagt, nicht von äußerlichen nur, sondern der äußerliche Beweis, was innerlich schon stattgefunden hat. Dass sie gläubige Menschen, feste Gläubigen an dem wahren Gott und seinem Wort ernst genommen haben. So war dieser Menschen. Das war Gottes Beurteilung. Aber menschliche Beurteilung war nicht so doll. Weil es sagte in Vers 7, sie hatten kein Kind. Ein Ehepaar, zu der Zeit auf alle Fälle, auch in heutzutage ein Ehepaar in vielen Fällen, haben den Wunsch, den Kinderwunsch. Sie wollten auch Nachwuchs haben. Und vor allem in der jüdischen Kultur war das ein Zeichen von Gottes Segen, wenn man Kinder hat. Das siehst du in den Psalmen, so wie Olivenpflanzen, am Tisch, da fand ich immer ein interessantes Bild, so Olivenbäume um den Tisch. Aber das war schon ein Zeichen für Gottes Segen. Ein Olivenbaum war etwas, das für Gewinn bringt, ein Zeichen von Segen. Und so waren die Kinder ein Segen vom Herrn. Aber diese Familie hat keine. Im 3. Mose sogar wird auch gesagt, dass Kinderlosigkeit und Fruchtbarkeit war ein Zeichen von Gottes Gericht. In diesem Fall von jemand, der Inzucht begangen hat. Und so war auch dieses Ehepaar. Obwohl sie gottesfürchtig waren und wirklich an den Herrn geglaubt hatten, waren sie so betrachtet. Er sagt es so in einem Weg, das uns klar zeigt, Gott will was machen. Er sagt, sie hatten kein Kind. Es wird von einer Rabbine 300 nach Christus die Beobachtung gegeben, dass dieser Formular, sie hatten kein Kind, ist schon ein Hinweis für uns in unserer Geschichte. Okay? Wenn du eine Geschichte anhörst oder ein Theaterstück oder einen Film anschaust, es gibt manchmal einen Hinweis für das, was später in der Geschichte stattfinden wird, ne? Man weiß, oh, okay, später wird das aufgelöst oder kommt das Problem oder was. Und so ist auch in dieser Geschichte, gibt Gott uns da keinen Hinweis, was Gott vorhat. Sie hatten kein Kinder. Er sagt das ganz bewusst, weil Elisabeth unfruchtbar war. Nun, sie haben sicherlich sich gefragt, was haben wir falsch gemacht? Warum wir nicht Kinder haben können? Und leben lang und jetzt sind sie alt. und ist die Hoffnung vorbei. Aber in so einem Lager will Gott gern eingreifen. Oftmals betont Gott, wie hier in dieser Geschichte, betont er ein Problem, das Problem, die Krise, damit er seine Größe und Macht umso auffälliger machen kann. Sind wir bereit, dass Gott das uns tut? Dass er uns Krise bringt, Probleme bringt, damit er seine Macht zeigen kann? Wir sprechen nicht von einer Stunde lang einer Krise, so ein Panne oder ja, ein paar Tage lang krank sein. Wir sprechen von Jahren. Jeden Monat, jedes Jahr wieder keine Kinder, wieder keine Kinder. Aber Gott wollte eingreifen. Ich möchte sagen, es gibt immer wieder im Gottesdienst Menschen, die auch den Herrn kennen, die auch den Wunsch hatten und nicht Kinder bekommen haben. Das ist wirklich, wie es hier und Elisabeth und Zacharia ist nicht ein Zeichen, sollte nicht ein Zeichen Gottes Gericht sein. Gott kann was Großes davon machen. Und einige von den liebsten Menschen, die ich kenne, haben keine Kinder gehabt, aber sie haben doch viele Kinder gehabt. Weil sie das den Herrn übergeben haben und sie haben ein segensreiches Leben gehabt haben, obwohl der Herr das für sie anders entschieden hat. Aber dieses Ehepaar steht immer noch hier, ohne Kinder, in unserer Geschichte. Nun sehen wir, dass diesem gottesfürchtigen Mensch, der sein Herz wirklich für den Herrn vorbereitet hat, der wirklich mit den Herrn, seine Beziehung mit den Herrn pflegt, jetzt hat einen Termin. Gott hat einen Termin mit ihm ausgemacht. Er hat es nicht vorher mit ihm vereinbart, aber es kommt, der kommt. Der Anlass war im Tempel. Seine Abteilung war dran. So zweimal im Jahr waren sie dran, in der Abteilung was im Dienst zu machen. Und einzelnen Priestern wurden auch dann durch die Lose gewählt, den Weihrauch zu opfern, zu verbrennen im Tempel. Weil es täglich zwei Opfern gab, Morgen und Abend. Und vielleicht, wenn man den Glück hat als Priester, dass der Los so geworfen ist, dass du dran bist, war es einmalig im Leben, sowas tun zu dürfen. So war für ihn als Priester wirklich der höchste Punkt seines Lebens. Also er kommt wirklich zu seinem größten Auftrag, den er in seinem Leben zu tun haben wird. Den Weihrauch im Tempel zu verbrennen. Wir wissen nicht, ob es morgen opfern, täglich opfern war oder Abend. Aber ich würde schätzen, dass es Abend war, weil es sagt, dass es viele Menschen draußen gab. Vielleicht gab es viele frühe Aufsteher, die dabei waren beim Beten. Aber ich würde schätzen, dass es Abend war, ein Abendopfer war. Wissen wir aber nicht. Aber er ist sicherlich bei dem Altar, dem großen Altar vor dem Heiligtum, dem großen Gebäude in dem Hof vorbeigelaufen, hat er sicherlich das Blut von dem Lamm, geschlachteten Lamm gesehen. Weil Hebräer 9 und sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Jemand muss sterben. Und so ist das Lamm, der unschuldige Lamm, für das Volk geschlachtet, als Bild für was kommen wird. Ein vollkommenes Lamm, das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnehmen wird. Eine Botschaft, der später in diesem Evangelium vorkommt. Und als er dann vorbeigelaufen ist, ist er reingegangen im Heiligtum, ist vor einem Portiko oder Vorhalle durch durchgelaufen, durchgegangen. Und dann in dem Heiligtum, nicht im Allerheiligsten, aber im Heiligtum, ein ganz lange Kammer, so 18 Meter lang, ganz hohe Decke. Und vor ihm könnte er links, ich mache es für euch so, links hat er dann die ganze Leuchter gesehen. Auf der rechten Seite, den Tisch, das Schaubrot, der da war, da stand. Und dann ganz hinten war es dann der Vorhang, ein ganz riesiger Vorhang, welcher den Priester von des Allerheiligsten trennte. Durfte nicht rein. Ein Zeichen, dass wir unsere Sünden uns von Gott trennen. Wir dürfen nicht rein. Aber kurz vor diesem Vorhang, so ein paar Meter vor dem Vorhang, stand etwas mittendrin und war diesem Rauchaltar. Aus Gold, so ungefähr in Herodes Tempel, schätzen sie ungefähr 1 Meter groß und so viereckig, 45 Zentimeter viereckig. Und da, bei dem Altar, vor dem großen Vorhang, diesem Trennung von Gott, von der Beziehung mit Gott, mit der Sünde, diese Erinnerung immer wieder daran und immer wieder Erinnerung an das Blut, das vergossen werden muss für den Menschen, unschuldiges Blut, stand er da, hat den Weihrauch für das Volk verbrannt. Ein ganz wichtiger Moment für ihn. Vor dem Gott Israel zu stehen und ihm diesem Opfer zu bringen. Weihrauch, wie der Offenbarung sagt, ist ein Zeichen, nur ein Bild für die Gebete der Heiligen. Er stand da allein. Er musste diesem allein opfern. Er stand allein in dem Heiligtum. Und plötzlich gab es Besuch. Gott ist eingegriffen. Es war die Zeit. Es war die Erfüllung der Zeit. Was er nicht wusste, war, dass diese Erscheinung war Anfang von einem ganz neuen Zeitalter. Die Hoffnung von Israel, die Hoffnung der Nationen wird kommen. Diesem Engel ist der Gabriel, der anscheinend in der Schrift immer im Auftrag war, wenn es über den Messias was zu sagen ist. Er kommt in Daniel Kapitel 8 vor, als der Sohn des Menschen, Jesus, erscheint. Er kommt hier vor, weil er auch diesem, der Vorläufer des Messias, auch ankündigen wird. Und er wird auch natürlich zu Maria erscheinen, um anzukündigen, dass sie als Jungfrau ein Kind bekommen wird. Er kommt zum Zacharias, und er sagt, fürchte dich nicht. Ich denke, wir können verstehen, warum er Angst hatte. Hätten wir auch gehabt. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich falsche Weihrauch gemacht, wie die zwei Söhne von Aaron im Alten Testament gemacht hatten? Nein, keine Angst. Keine Angst, Zacharias. Denn dein Flehen ist erhört. Wir wissen nicht genau unbedingt, was er meinte, wofür sie gebetet haben, das Flehen. Aber ich denke, wir können es gut schätzen. Weil er sagte, dein Gebet, dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Sicherlich haben sie jahrelang für ein Kind gebetet. Gewiss hatten sie aufgehört, dafür zu beten, weil sie vorgerückt war im Alter. Aber Gott sagt, das Flehen wurde gehört. Stell euch vor, jahrelang davor haben sie so viel gebetet, haben sie so viel geweint. Und jetzt hört der Herr und sagt, ich habe das gehört. Die Antwort war nicht nein. Die Antwort war auch nicht ja jetzt, sondern die Antwort war warte. Aber das wussten sie nicht bis zu diesem Punkt. Deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Was für eine Nachricht. Das hatten die Menschheit seit hunderte Jahren kein Mensch erfahren. Wir denken natürlich an Abraham, der das erfuhr. Aber das war vor 2000 Jahren. Das war so ungefähr jetzt, wenn wir zurückdenken, an die Zeit, als Jesus geboren war. In der Zeit ist etwas geschehen. Aber jetzt? Meine Frau? Was für eine Nachricht. Aber sichtlich war das Flehen nicht nur für sie persönlich, sondern das Flehen war hat viel mehr Bedeutung. Weil dieses Kind wird nicht nur seiner Familie Freude bringen, natürlich, würde man erwarten, sondern er ist die Erfüllung von der Verheißung im Alten Testament. Er wird diesem neuen Zeitalter im Gang bringen, wird die Hoffnung für Israel vorstellen. Die Menschen, die draußen gestanden haben und auf ihn gewartet hatten, waren im Gebet für das Volk. Das Abendgebet war besonders für die Hoffnung in Israel, für das Volk. Und Gabriel sagt, ich habe dein Flehen erhört. Liebe Geschwister, Gott hört Gebete. Es ist nicht, dass Gott im Himmel ist und rumsitzt und sagt, naja, ich hoffe, dass sie beten. Wenn nicht, dann werde ich trotzdem denen geben, wie Eltern mit Kindern. Okay? Du musst bitte sagen, wenn du Schokolade haben willst, obwohl du weißt, du wirst sowieso Schokolade geben. Aber sag bitte. Dann sagen, ja, okay, hier ist Schokolade. Nee. So ist Gott nicht. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit uns haben. Und wie oft fehlt uns Antworten in unserem Leben, Lösungen für Probleme in unserem Leben, weil wir nicht beten. Wir gehen zum Arzt. Schauen, ob er das lösen kann. Wir schauen mit unserem Finanzberater, dass alles zu lösen ist. Aber wir vergessen, Gott zu fragen. Ärzte sind gut. Okay. Ich bin dafür. Finanzberater, schon wichtig. Aber Gott ist am wichtigsten. Er hat seine Gebete wurde erhört. Sein Flehen. Nicht ein ganz normaler Bet, Herr, hilf mir, Herr, gib mir ein Kind, sondern ein wirkliches Flehen zum Herrn. Für diese Familie war es Gottes Wille, diesem zuletzt zu erfüllen. Nun, Gott kann auch Nein sagen. Das hat er auch viele Menschen getan. Man hat was andere Aufgaben. Aber für dieses war es, jetzt ist der Zeit. Nun, dieses Kind wird besonders. Und jetzt kommen wir zum Kern dieser Geschichte, diesem Teil von der Geschichte bis 25. Und zwar, was er zu sagen hat über dieses Kind. Er ist ein besonderes Kind. Er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Du sagst, natürlich, okay, ist immer so, oder? Aber dass er das so formuliert, sagt uns, ist eine besondere Freude, eine besondere Jubel, die kommen wird, weil dieses Kind eine besondere Aufgabe hat. Es geht nicht nur darum, dass das Kind schön war oder besonders selbst war, wie er gestrickt war, was sicherlich vielleicht auch der Fall war, aber er war besonders, weil er eine besondere Auftrag hatte. Er wird Jubel und Freude haben. Ihr werdet Jubel und Freude haben bei seiner Geburt. Und er wird groß sein vor dem Herrn. Sein Auftrag war so groß. Er wird ein großer Mensch sein. Er spricht von dass er enthaltsam sein wird. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Ein Zeichen auch, dass er eine wichtige Aufgabe hat und dass er der Augenklappe quasi hat drauf auf die Scheuklappe, ne? Scheuklappe, ja genau. Die Scheuklappe hat auf den Auftrag zu bleiben, was er zu tun hatte, und nicht auf den Wein, starkes Getränk. Und dass er schon von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt wird. Ich bin bei Vers 14, 15. Mit Heiligem Geist erfüllt von Mutterleib an. Nun, wir sind immer noch im alten testamentlichen Zeit. Okay? Du sagst, naja, ich bin Lukas, Evangelium, das ist das Neue Testament. Ja, aber das Neue Testamentliche Zeitalter fängt bei dem Auferstehung Jesu an. So, wir sind noch in diesem Heilzeit, können wir sagen, diesem Zeitalter im Alten Testament. Und im Alten Testament hat nicht jeder Gläubige den Heiligen Geist. Nicht wie wir heute haben. Das kommt erst am Pfingsten. Sind alle, die Jesus kennen, sagt 1. Korinther, im Heiligen Geist getauft worden. Neues Testament. Aber das ist noch nicht so weit. Der Heilige Geist ist für besondere Anlässe, besondere Aufgaben, Aufträge auf einige Menschen gekommen im Alten Testament. Ich denke an zum Beispiel Simson oder Samuel oder David, der so viele Psalmen geschrieben hat. So ist der Heilige Geist besonders auf denen gekommen. Diesem Kind. Auch bevor er alt genug war, wirklich an den Messias zu glauben, an den wahren Gott zu glauben, hat er einen Auftrag gehabt, er hat den Heiligen Geist schon bekommen. Und wir wissen das auch, dass es schon im Mutterleib geschehen ist, war später in der Geschichte, als Maria den Ankündigung bekommen hatte und dann sie weggegangen ist und 6 Monate lang bei ihrem Cousine Elisabeth gelebt hatte, kam er zu ihr. Was hat das Kind getan? Er hat gehüpft. Okay? Huch! Was ist es da? Heiligen Geist war schon in ihm. Ihm wirklich diese Reaktion zu ermöglichen. Er wird ein ganz besonderes Kind. Und was am schönsten ist, in Vers 16, was wird geschehen? Was sind die Auswirkungen von diesem? Viele der Söhne Israels wird er zum dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Viele werden sich zum Herrn bekehren. Was für eine Aussage. Wenn du denkst, wenn du an diese Nation denkst, viele, die im Tempel zum Tempel gegangen sind, aber nur äußerliche geistliche Gedanken hatte, nur äußerlich tätig waren im Tempel, wie die Pharisäer die meisten von den Pharisäern und den Sadduzäern, die den Auferstehung Jesu überhaupt nicht daran geglaubt hatten und anderen, die wirklich ja nicht an Tempel gedacht hatten, aber Gottes Volk waren. Sie waren unter dem Bund Gottes, unter dem alten Bund. Aber sie waren überhaupt nicht gerettet. Viele. Aber Gabriel sagt, er, dieses Kind, wird die zum Herrn bekehren. Wirklich zurück zu dem Herrn ihres Bundes werden sie bekehren. Vom Herzen. Und so viele sind draußen in der Wüste gegangen, sind zu ihm hergeströmt und haben sich taufen lassen. Taufe der Buße. Weil sie bemerkt haben, Gott tut was. Gott ist da. Er kommt. Er ist aktiv. Wie er in den letzten 400 Jahren nicht aktiv gewesen ist. Jetzt macht er was und viele werden sich bekehren. Vielleicht hat Zacharias an seine Freunde gedacht, seine Nachbarn. Viele, die wirklich lauwarm geworden sind. Gehst du im Tempel? Nee, hab keine Zeit. Muss im Garten machen, was machen. Denke nicht an Gott. Er hat uns die letzten 400 Jahre sowieso und gar nichts gesagt. Wann hat der letzte Prophet gekommen, Zacharias? Was konnte er sagen? Aber jetzt wird was geschehen. Jetzt wird vielleicht seine Verwandten, seine Freunde wirklich ernst nehmen, dass der wahre Gott eingreift. Dass der wahre Gott wieder was sichtbar machen wird. Viele werden sich bekehren. und wieder die Kinder und ungehorsam zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein gerüstetes Volk zu bereiten. Es ist interessant, diesem Zitat in Vers 17 wird von ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern. Das ist der letzte Vers, einfach der letzten Verse in deinem Alten Testament. Ist diesem Zitat. Ist das nicht interessant? Dass kurz am Anfang des Neuen Testaments, kurz bevor diese neue Zeit alle beginnt, greift er zurück und spricht, was Gott eines Tages tun wird. Ungehorsame Kinder, die Eltern, die treue Eltern und was sie denen beigebracht haben, abgelehnt haben oder davon abgewichen sind und nicht mehr daran denken. Ach, im Tempel gehen jedes Jahr, ist zu teuer. Ein vollkommenes Lamm zu finden, also Mama, das kann ich nicht leisten. Gott in Opfer zu bringen, das ist zu blutig. Tue ich nicht mehr. Schau mal, was die Götzen, die anderen Götzen von den Kanaanitern, die sind schon hübsch, die sind schon interessant. Sie haben schon eine besondere Kunst. Was würde ich lieber zu denen gehen? Und so sahen viele Kinder in ungehorsamer Lebenswandel abgeraten. Er sagte, er wird die Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsam zur Gesinnung von Gerechten. Das ist, was kommt. Das ist, was der Gabriel verheißen hat. Nun, was für eine wunderbare Nachricht. Und wie hat Zacharias auf diese wunderbare Nachricht reagiert? Er hat eine ungläubige Antwort. Er hat sich verzweifelt. Er sagt, wirklich? Ich brauche ein Zeichen dafür. Ich brauche ein Zeichen dafür. Nun, ich denke mal, wenn man im Tempel steht, ein Engel erscheinen würde, würden wir denken, dass vielleicht das Zeichen genug war. Aber anscheinend für uns Menschen nicht. Wir bräuchten ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Bestätigung, dass es wirklich geschehen wird. Wirklich? Ein Kind bekommen? Seit Jahren? Meine Frau, also es ist unglaublich, unmöglich. Aber der Herr hat gesprochen. Gott hat erwartet, dass er das geglaubt hatte. Glauben sollen. Und Gabriel sagt, weil du nicht geglaubt hast, wirst du taub sein. Wirst du stumm sein. Bis zum Tag, dass das Kind geboren ist. So ist es geschehen. Vielleicht hat der Herr das auch gemacht, damit die anderen nicht das erfahren würden. Es war nicht die richtige Zeit. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich mache ihn stumm. Und dann muss er 9 Monate warten. Und dann kommt es raus. Das ist nicht schlecht, wenn wir eine Zeit lang nicht sprechen können. Vielleicht brauchen wir das ab und zu, dass wir nicht was für Fehler machen. Aber das war für ihn auch ein Gericht. Eine Strafe. Okay? Immer ein kleiner, okay, Zacharias, okay. Ich gebe dir 9 Monate darüber zu denken, okay, dass du wirklich hättest daran glauben sollen. So war es in Liebe von dem Herrn zu ihm. Und so ist es, als er rauskam, haben sie alle bemerkt, etwas ist los. Gott tut was. Er greift ein, aber wie? Wissen wir nicht, aber etwas ist geschehen im Tempel. Und wie gesagt, ist das Kind, ist deine Mutter, ist deine Frau, wie versprochen, ist eine ältere Frau schwanger geworden. Genau wie Gott gesagt hatte. Zum Schluss. Die Menschheit hat sich nach dem Kommen des Messias gesehnt, das Volk Israel vor allem. Sie wussten, dass sie Gerechtigkeit brauchten. Das durfte Zacharias und Elisabeth persönlich erfahren. Sie waren hellwach, sie waren bereit, sie waren geistlich, sie hatten eine geistliche Einstellung. Und das war sicherlich ein Grund, auch wenn er nicht hier sagt, aber das ist sicherlich ein Grund, warum die gewählt wurden. Sie waren treue Diener und Gott konnte denen mit diesem Auftrag zutrauen. Sind wir bereit, Gottes Auftrag zu nehmen. Jedes Kind Gottes hat einen Auftrag. Lebst du in so einer Art und Weise, dass du deinen Auftrag nicht verpasst? Oder lebst du locker wie die anderen? Gott will, dass wir sein Wort ernst nehmen, dass wir mit ihm wandeln. Es war eine Missionarin, ihr Name fehlt mir im Moment, aber sie war eine Frau, die vieles mit Chinesen zu tun hatte und viele Kinder, Waisenkinder, gerettet hatte. Und die Frau hat gesagt, wisst ihr was, Isabel Kuhn, glaube ich, war es. Sie hat gesagt, ich denke, der Herr hat eigentlich, ich bin überzeugt, Gott hat eigentlich einen Mann gerufen, diesen Auftrag zu machen. Er war aber nicht bereit. So hat er mich den Auftrag gegeben und habe ich mein Bestes getan. Verpassen wir Gottes Auftrag? Sind wir hellwach, wie die Jungfrauen, die ihr Lamm mit Öl bereiteten, mitgenommen hatten? Oder sind wir wie die Türrichten, die einfach rumstehen und wenn die Zeit kommt, nicht bereit sind? 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt Paulus, alle, er spricht von denen, die einen Siegeskranz bekommen werden, er sagt, er erwartet einen Siegeskranz der Gerechtigkeit, nicht allein aber für mich, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Liebst du die Erscheinung Jesu? Die Tatsache ist, er ist einmal gekommen, aber er kommt wieder. Und sind wir bereit dafür? Stellen wir uns bereit? Lieben wir seine Erscheinung oder lieben wir die Sachen, die wir sehen können? Die Sachen, die Ungläubigen um uns herum lieben? Wenn Gott dich anspricht, wie Zacharias angesprochen hatte, wie reagierst du darauf? Hörst du Gottes Wort? Glaubst du daran? Oder verzweifelst du daran? Stimmt das wirklich? Er hat ein bestimmtes Stück Segen verpasst durch sein Handeln. Vielleicht sagst du, dass du nicht sicher bist, dass du überhaupt ein Kind Gottes bist. Dass du gar nichts damit anfangen kannst. Was für eine Anlass wäre es über Adventszeit, als du an dem erste Kommen Jesus denkst. Für dich, für deine Sünden, ihm ernst zu nehmen, um ihn als Herrn und Heiland deines Lebens aufzunehmen. Jetzt wäre eine wunderbare Zeit, das zu überlegen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne auf mich, auf anderen Geschwistern der Gemeinde zukommen. Und das besprechen und das feststellen, dass du eine Beziehung mit Gott durch Jesus hast. Gott hat alles gemacht, du musst es einfach annehmen. Wir wollen beten. Herr, dein Wort hat so viel Kraft und wir danken dir für Zacharias und seine Geschichte und wie du in die Menschheit eingegriffen hast. Herr, wir möchten in deinem Weg wandeln. Wir möchten nicht verpassen, was du für uns in unserem kurzen Leben vorhast. Und wir beten, dass wir auch bereit werden, uns bereitstellen werden, Diener für dich zu sein, was du für einen Auftrag uns hast. Amen.